Zeugen. Ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen und gehört hat. Und er sollte im Idealfall auch nur das weitersagen, was er gesehen oder gehört hat. Und nicht, was er daraus gedeutet hat. Das ist unglaublich schwer, weil wir alle miteinander sofort anfangen zu deuten. Ja, also hat uns mal auf der Klassenfahrt, waren wir Segelschiff, und da hat sich einer unserer Lehrer mit dem Kapitän unterhalten. Und der Lehrer meinte, immer erst mal nachdenken. War so ein ganz gemütlicher, der so sein Pfeifchen geraucht hat. Und dann sagt der Kapitän, nee, das ist nicht immer richtig. Wenn man auf einem Schiff den Maschinisten rennen sieht, sollte man nicht denken, sondern hinterherlaufen. Denn dann stimmt irgendwas ganz grundsätzlich nicht. Das ist aber eine Deutung. Denn dass der Mechanist rennt, kann ja auch sein, der muss dringend auf Toilette. Dann wäre das Hinterherlaufen natürlich ein bisschen peinlich. Das ist eine Deutung, ja, dass wenn der rennt, dass dann Gefahr herrscht. Also wir deuten immer und wir reagieren dummerweise immer auf unsere Deutung, nicht auf das, was wir wirklich gesehen und gehört haben. Ja, wenn wir das als Gefahr deuten, reagieren wir entsprechend. Wenn wir das als was Wunderbares, Schönes, Herrliches deuten, dann reagieren wir wieder entsprechend. Wir reagieren auf unsere Deutung. Und von daher sind wir Menschen, das wissen auch alle, die im Strafrecht oder so damit zu tun haben, wir sind eigentlich schlechte Zeugen. Aber lasst uns mal reingucken, wie bin ich denn hier auf dieses Wort gekommen? Also 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 21. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und er tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort erscheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Augenzeugen. Petrus und die anderen reden von dem, was sie gesehen und gehört haben. Paulus sagt mal, zählt mal auf, wer Jesus alles gesehen hat nach seiner Auferstehung. Und man muss ja sehen, zu dieser Zeit haben viele davon oder die meisten davon noch gelebt. Man konnte sie also fragen. Heute können wir das nicht mehr. Wir können nicht irgendwo in Jerusalem mal nach Petrus suchen, um den mal persönlich zu befragen. Da müssen wir wohl warten, bis wir in der Ewigkeit angekommen sind. Dann können wir das wieder. Aber da müssen wir nicht in Jerusalem suchen. Was weiß ich, wo wir dann suchen müssen. Oder im neuen Jerusalem. Können ja dann mal das neue Jerusalem absuchen nach den Aposteln. Aber damals war das möglich, ja, direkt hinzugehen und nachzufragen. Man konnte die Leute greifen, man konnte sie fragen, man konnte sie ausquetschen. Was habt ihr gesehen? Und das ist ja Johannes im ersten Johannesbrief genauso. Was wir gesehen und gehört haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Und hier bei Petrus auch wieder. Wir waren dabei, wir haben das gesehen, und das gibt aus meiner Sicht diesen Quellen eine ganz große Glaubwürdigkeit. Also entweder müssten wir ja sagen, die lügen, ja, das hat irgendjemand anderes geschrieben und der lügt hier an der Stelle einfach, oder aber wir sagen, ja, der weiß, wovon er redet, denn er war dabei. Das ist dieser ganze erste Teil, wo er ja sogar beschreibt ein Ereignis, ja, also diese auf dem Berg der Verklärung, wo sie da oben waren und wo er, Petrus, ja dann Hütten bauen wollte. Er wollte da bleiben, er wollte gar nicht wieder weg. Ja, es gibt so Momente, habt ihr hoffentlich auch schon erlebt, wo man sagt, also so könnte es jetzt bleiben. Vielleicht bei irgendeiner christlichen Konferenz, auf einer Freizeit, wo man sagt, ich fühle mich gerade so Gott nah. Vorsicht, das ist ein Unterschied. Ja? Wir sind Gott nah, immer, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Aber wir fühlen uns nicht immer so. Ja, also es gibt einfach Tage und Momente, da haben wir das Gefühl, Gott ist weit, weit weg. David hat in so einem Moment mal gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das steht in der Bibel. Ja, Gott hat nicht gesagt, also Moment mal, solche Aussagen, die kommen ja nicht in mein Wort. Stimmt ja gar nicht, ich habe den doch nie verlassen. Nein, Gott hat dafür gesorgt, dass auch dieser Psalm in der Bibel steht. Also Gott weiß sehr wohl, dass wir manchmal das Gefühl haben, dass er gar nicht da ist. Also wir haben hier Augenzeugenberichte, Berichte von Menschen, die das erlebt haben. Und dann sagt er hier, folgt dem, ihr tut gut daran, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Das, was wir da haben, ist zuverlässiges, prophetisches Wort. Da haben wir natürlich ein Problem, wenn wir Theologie als Wissenschaft verstehen, dann kommt es ja darauf an, wie wir Wissenschaft definieren. Und Wissenschaft heute ist definiert als etwas, was ich jederzeit an jedem Ort wiederholen kann. Ja, also das ist Wissenschaft und was jeder Mensch oder in den Geisteswissenschaften, was jeder Mensch auf dieser Welt gedanklich nachvollziehen kann. Aber Glaubensaussagen kann nicht jeder Mensch nachvollziehen, sondern nur der, der tatsächlich glaubt. Und das heißt, wenn ich diesen Wissenschaftsbegriff auf die Bibel übertrage, dann wird es einfach schwierig. Das geht im Grunde nicht, weil ich dann von Anfang an ausschließen muss, dass Gott eingreift. Und das ist ja in bestimmten Disziplinen auch sinnvoll. Wenn ich jetzt eine Messreihe mache zur Erdanziehungskraft und lasse da regelmäßig eine Kugel fallen aus verschiedenen Höhen und messe die Zeit, dann ist es schon relativ sinnvoll, dass ich davon ausgehe, dass Gott da nicht eingreift und mal die Kugel bremst, mal beschleunigt, sondern dass ich davon ausgehe, dass da greifen jetzt nur die Naturgesetze. Da ist also ein, das nennt man praktischen Atheismus, da ist der sinnvoll. Ich glaube zwar an Gott, aber ich glaube nicht, dass er jetzt meine Messreihe verfälscht. Ja? Wozu auch? Wem würde das helfen? Wem würde das dienen? Also an bestimmten Stellen ist das sinnvoll. Es ist auch, wenn wir Christen jetzt in einer politischen Diskussion uns beteiligen, dann wissen wir zwar, dass unsere Überzeugungen von der Bibel geprägt sind, hoffentlich sind sie es, aber wenn ich jetzt argumentiere und mit Leuten diskutiere, dann ist es besser, ich lasse mir Argumente einfallen, die für die nachvollziehbar sind, auch wenn sie nicht glauben. Ich werde vermutlich mehr bewegen und mehr erreichen, wenn ich solche Argumente habe, ja, die einfach nachvollziehbar sind, auch wenn ich nicht gläubig bin. Und deswegen ist es mit dem prophetischen Wort eben auch so eine Sache. Ein Hauptargument, warum man manche Bücher im Alten Testament, zum Beispiel sehr spät datiert, aber auch im Neuen Testament, ist, dass man sagt, da ist von diesem Ereignis die Rede, also muss das nachher geschrieben sein. Weil man ja an echte Prophetie nicht glaubt. Oder ich kann nicht erwarten, dass jeder an echte Prophetie glaubt. Wenn das, was ich schreibe, aber für jeden nachvollziehbar sein soll, dann muss ich das Buch eben später datieren. Dann kann das nicht mehr Daniel geschrieben haben, denn der schreibt ja von Dingen, die waren deutlich nach seiner Lebenszeit. Die kann er nicht gesehen haben, die kann er nicht erlebt haben. Also muss es später sein. Und das passiert auch mit Evangelien, wenn Jesus also von der Zerstörung des Tempels redet, der kann das ja gar nicht gewusst haben. Das war ja 40 Jahre nach seinem Tod. Also müssen die Evangelien später geschrieben sein und die haben das halt ergänzt, ist dann die Argumentation. Seht ihr das auch so? Nee, ich auch nicht. Ja? Ich gehe auch mal davon aus, Jesus wusste sehr wohl, dass das kommen wird, dass das passieren wird. Und genauso hat Gott Daniel Dinge gezeigt, die nach seiner Lebenszeit sind. Jesaja, Jeremia. Und von daher ist logisch, dass, ja, wenn ich davon ausgehe, ja, Gott kann das und Gott tut das, dann weiß ich, die können auch genauso gut alt sein. Oder dann wird manchmal gesagt, ja, der hat in dem Teil einen komplett anderen Wortschatz als in dem anderen. Ja, Leute, je nach Thema habe ich auch einen unterschiedlichen Wortschatz. Ja, wenn ich von der Größe Gottes rede, dann rede ich mit anderen Worten, als wenn ich von der Vergänglichkeit des Menschen rede. Ja, gebrauche ich andere Worte. Es ist doch immer auch mein oder wenn wir Jesaja oder Jeremia, einer von den beiden hat ja sehr, sehr, sehr lange, also schon als Kind angefangen, ist ein alter Mann geworden und natürlich ändert sich ein Wortschatz auch im Laufe meines Lebens. Wenn ich also heute mal eine Predigt hören würde, die ich vor 30 Jahren gehalten habe, habe ich bestimmt an vielen Stellen andere Worte gebraucht als heute. Weil ich viel gelesen habe, weil vieles mein Denken geprägt hat. Und Petrus sagt hier, haltet euch an dieses prophetische Wort. Er redet ja hier vom Alten Testament. Das Neue war ja noch nicht geschrieben. Haltet euch daran, denn es ist ein Licht auf dem Weg. Es erleuchtet den Weg, es erleuchtet das Dunkel und es ist hilfreich, es ist sinnvoll. Das ist übrigens auch eine Antwort nochmal an viele Christen, die sagen, das Alte Testament braucht man nicht. Also wenn jemand zu einer Bibelstunde nur mit Neuem Testament gekommen ist, habe ich dann immer gesagt, ach, wieder eine verkrüppelte Bibel. Denn da fehlt ja das ganze Fundament. Da fehlt ja die ganze Grundlage fürs Neue Testament. Wie oft, ich habe es mal nachgeguckt, ich weiß es aber nicht mehr auswendig, wie oft in der Bibel steht Gegrabtei, es steht geschrieben. Und das ist immer das Fundament. Das ist immer ein Beleg, deswegen ist das richtig, denn es steht ja geschrieben. Der Rückgriff aufs Alte Testament, ganz, ganz oft im Neuen, ist ganz wertvoll, ganz wichtig, ein Licht auf unserem Weg. Und es ist deswegen gut und wichtig, wenn wir uns daran festklammern, daran festhalten. Und dann haben wir hier diesen dritten Teil. Ich will auch den nochmal lesen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wird eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das heißt ja, hier steht nochmal ganz klar. Am Anfang war das sehr, wir sind nicht menschlichen Fabeln gefolgt. Und hier nochmal, prophetisches Reden kommt nicht nach menschlichem Willen, durch menschlichen Willen zustande. Ich kann Gott nicht zwingen, auch heute nicht. Vielleicht denken wir manchmal, Herr, kannst du uns nicht mal die nächsten 5 Schritte zeigen? Ja, wird das mit dem Markus Heißwolf wirklich funktionieren? Wird das gut werden? Oder jetzt ist es ja durch, wir haben beschlossen. Aber ja, die dabei waren, die jetzt hier sitzen, wir hätten doch gerne so einen blauen Brief aus dem Himmel gehabt, der ist es. Und am besten kriegt der den auch gleich, damit er auch weiß, also jede andere Entscheidung wäre falsch. Hat den einer von euch gekriegt? Ich auch nicht. Also von daher, ja, das ist dann die Schwierigkeit. Ich kann Prophetie nicht erzwingen. Ich habe solche Sachen schon erlebt, dass ich unmittelbar gewusst habe, das ist jetzt eine Weisung von Gott, das will er von mir. Manchmal macht Gott sowas. Ich glaube, der eine oder andere von uns hat das auch schon erlebt. Das Problem ist nur, ich kann das nicht erzwingen. Die meisten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, hatte ich so eine Gewissheit nicht. In einem Fall, mindestens in einem Fall, daran kann ich mich erinnern, habe ich sogar gebetet, Herr, im Augenblick scheint mir alles dafür zu sprechen, dass das der richtige Weg ist und ich werde jetzt in diese Richtung gehen. Wenn das nicht von dir ist, dann musst du jetzt, also ich habe das quasi umgedreht. Vorher habe ich immer um den richtigen Weg gebetet und dann war ein Punkt da, wo alles da so ausgesehen hat, das ist er jetzt. Und dann habe ich das umgedreht, habe gebetet, Herr, wenn das jetzt nicht dein Weg für mich ist, dann musst du jetzt sehr deutlich werden, ansonsten werde ich in die Richtung gehen. Weil, ich meine, Sitzt jemand hier, der in allen Entscheidungen seines Lebens immer so eine eindeutige, klare Weisung von Gott gekriegt hat? Ich hoffe, ihr habt es auch schon in einzelnen Fällen erlebt. Aber nicht in jedem Fall. Ja? Auch das steckt ja hier drin. Nicht nach menschlichem Willen. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt aber eine Prophetie von Gott haben über diese oder jener Sache. Also das kann ich natürlich sagen. Aber ob Gott sich darauf einlässt, ist eine ganz andere Geschichte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er es hier und da tut. Aber dann, weil er diese freie Entscheidung trifft und nicht, weil ich ihn irgendwie gezwungen hätte. Ich kann Gott nicht zwingen zu irgendetwas. Sondern ja, vom Geist getrieben haben das heilige Menschen aufgeschrieben. Ja, diese Formulierung fand ich sehr, sehr interessant. Petrus formuliert vieles nochmal anders als Paulus und Johannes. Wir haben meistens Paulus und Johannes im Ohr, wie die reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Petrusbriefe sind für mich gar nicht so präsent, obwohl da ganz viele wichtige Dinge drinstehen. Ja, vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und das ist das, was wir jetzt in der Bibel haben. Und es wird natürlich manchmal gefragt, ja, wie ist das denn? Ich habe da also letztens einen Beitrag gehört, nochmal von meiner alten Ausbildungsstätte. Wie ist das denn mit der Zuverlässigkeit des Alten Testamentes? Und da gibt es tatsächlich viele Hinweise auf historische Dinge. Was bei mir hängen geblieben ist, ist zum Beispiel der Preis, für den Josef verkauft wird an die Aramäer, entsprach tatsächlich dem Preis eines Sklaven in der damaligen Zeit. Denn Inflation gibt es nicht erst heute, die gab es damals auch schon. Also deutlich vor Abraham waren die Sklaven billiger. Das wissen wir von außerbiblischen Quellen, wo es vor allen Dingen viele Handelsverträge gibt. Da hatten Sklave weniger gekostet. Und deutlich nach Abrahams Zeit waren die Sklaven teurer. Also Abraham, Isaak, Jakob, also grob mal diese Zeit. Auf ein Jahr kann man das ja nicht sagen, aber zur Zeit Jakobs, zur Zeit Josefs war der Preis für einen Sklaven auch nach außerbiblischen Quellen genau der Betrag. Hätte das also jemand viel später einfach sich ausgedacht, hätte er vermutlich sich vergriffen und hätte einen falschen Preis genannt, einen zu hohen. Und wäre es deutlich früher geschrieben gewesen und ausgedacht, dann wäre der Preis zu niedrig gewesen. Es stimmt also, wer den Bericht schriftlich festgehalten hat, der wusste, was zu der Zeit üblich war, beziehungsweise was tatsächlich bezahlt worden ist. Und so gibt es viele Hinweise. Eine Sache habe ich schon damals während meiner Ausbildung mitgekriegt. In vielen Kommentaren steht, dass es so zur Zeit vom Exodus und so weiter noch gar kein Eisen gab, weil damals noch kein Eisen verhüttet wurde, also aus Erz Eisen hergestellt wurde. Und dann hat also einer unserer Dozenten hat das gesagt, in allen Kommentaren steht das so. Aber im normalen weltlichen Lexikon, da hat er nachgelesen und da stand, dass es damals durchaus schon Eisen gab, und zwar Meteoriteseisen, das in reiner Form vorlag, als Eisen. Ja, und wenn also in dieser Zeit davon die Rede ist, dass dieser eine kanaanäische Fürst ein Bett aus Eisen hatte, dann war das ein Zeichen für Reichtum. Das war natürlich wertvoller als Gold. Ja, man konnte es ja noch nicht aus Erz gewinnen, sondern nur da, wo man reines Eisen gefunden hat, hatte man das, aber das gab's. Also auch wieder ein Beleg, gerade wo ausgerechnet die Theologen sagen, kann ja gar nicht sein um die Zeit, ist ein Beleg, dass dieser Bericht viel später eingefügt worden ist und das normale weltliche Lexikon sagt, nö, Eisen gab's schon. Also die sagen, die beziehen sich da nicht auf die Bibel, sondern die sagen, in der und der Zeit kam Eisen vor in dieser Form. Gab es also. Und so gibt es viele kleine Hinweise, wo man auch mal gucken kann. Ich meine, die Sache ist die, ich kann die Wahrheit der Bibel mit naturwissenschaftlichen Mitteln nicht beweisen. Das bleibt. Und es juckt uns manchmal. Aber es gibt viele Hinweise. In der Kriminalistik nennt man das dann Indizien. Dafür, dass diese Sachen durchaus historisch zutreffend sind. Ja, also man hat auch von einem Pharao ganz lange gesagt, nee, war Pharao, babylonische Herrschaft, einer von denen, die bei Daniel vorkommen, hat mal ganz lange gesagt, der taucht in keiner Liste auf. Inzwischen ist er aufgetaucht. Ja, also man hat dann natürlich gesagt, da sieht man es ja wieder, kann ja nicht stimmen, der taucht ja in keiner Königsliste auf. Inzwischen hat man wieder eine weitere, und zwar war der Prinzregent. Ja, also offizieller Amtsträger war noch der Vater, der aber nicht mehr geschäftsfähig war, also hat der Sohn regiert. Aber in der offiziellen Liste steht immer noch der Vater. Und irgendwann hat man also diese Listen auch, deswegen weiß man es ja heute. Das sind so Dinge, wo Leute ganz schnell geschrien haben, kann ja gar nicht sein, ist nicht so. Und plötzlich stellt man fest, doch, ist doch so. Ist völlig zutreffend, völlig richtig. Und deswegen, das sind einfach Hinweise darauf, dass die Bibel zuverlässig ist. Und deswegen finde ich das auch wertvoll. Und dann eben, wie gesagt, das für mich viel stärkere Argument ist einfach, ich kann nicht mit so einem praktischen Atheismus an die Bibel rangehen und dann erwarten, dass ich geistliche Ergebnisse kriege, sondern ich muss damit rechnen, dass Gott handelt, dass Gott eingreift, dass Gott Prophetie gibt, dass Gott Wunder tut, dass Gott da, wo es aus seiner Sicht sinnvoll ist, sehr wohl Naturgesetze außer Kraft setzen kann, vorübergehend. Dass von 5 Broten und ein paar Fischen ein paar tausend Menschen satt werden können. Ja, das wäre eine Mahlzeit gewesen. Wenn ich richtig Hunger habe, wäre ich da hungrig vom Fleck gegangen. Wenn ich das alleine für mich gehabt hätte. Und da werden 5000 Menschen satt. Denn das sind ja keine Brotlaibe, wie wir sie kennen, sondern Fladenbrote. Und 5 Fladenbrote, das ist mal für eine Zwischenmahlzeit. Aber eine richtige Mahlzeit ist es nicht. Und ja, Gott kann eingreifen. Und wenn man mir dann vorwirft, das ist aber unwissenschaftlich, dann würde ich sagen, ja, dein Wissenschaftsbegriff ist unrealistisch, wenn du ausschließt, dass es ein Eingreifen von außen gibt. Das ist richtig im Ingenieurwesen. Ja? Also Fritz kann bei seinen Berechnungen für ein Haus nicht einkalkulieren, dass Gott entweder das Haus stabilisiert, auch wenn es zu dünn gebaut ist, oder dass Gott das Haus einreißt, auch wenn es stabil gebaut ist, sondern er rechnet, als würde Gott die Finger da rauslassen. Tut er ja in der Regel auch. Ja, natürlich muss ich in diesen Bereichen so arbeiten. Geht gar nicht anders. Gäbe Chaos, wenn man das anders machen würde. Aber ich kann nicht über Gott reden, aber ausschließen, dass er eingreift in unser Leben. Das ergibt keinen Sinn. Ich muss also gucken, welcher Wissenschaftsbegriff ist für welchen Bereich sinnvoll. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, Leute, ihr könnt nicht Gott ausklammern und am Ende dann sagen, am Ende der Beweiskette sagen, seht ihr, habe ich doch gleich gesagt. Ja, das ist, ich definiere, ich habe mal eine Matheaufgabe nicht lösen können. Und das wollte bei mir was heißen in der Oberstufe, weil ich da eigentlich sehr gut war. Was war am Ende der Fehler? Ich hatte die einzig richtige Lösung vorher bei der Definition ausgeschlossen. Da ging es drum in einem Halbkreis, ein Rechteck, und bei welchem Maßen habe ich das optimale Verhältnis von Umfang und Fläche, und das Ergebnis war bei Höhe 0, nämlich wenn ich unten nur noch einen Strich habe. Das hatte ich aber ausgeschlossen, weil das war für mich kein Rechteck mehr. Also habe ich gesagt, diese Lösung ist definitiv falsch. Ja, auch wenn die rechnerisch am Ende rauskommt. Dadurch, dass ich aber die Lösung ausgeschlossen habe, die das Buch haben wollte, kam ich natürlich nicht mehr zu einem Ergebnis. Und das ist genau das, was die Leute machen. Sie schließen im Grunde vorher aus, dass ein übernatürliches Wesen, sprich Gott, eingreift, und am Ende ihrer Beweiskette sagen sie dann, seht ihr, jetzt habe ich es bewiesen. Und das ist Unfug. Das wäre auch naturwissenschaftlich Unfug. Ja, zu sagen, ich stecke am Anfang eine Voraussetzung rein und dann am Ende erkläre ich diese Voraussetzung als bewiesen. Ja, das würde ein Mathematiker mir sofort um die Ohren hauen, wenn ich sowas machen würde. Gut, Mathe ist keine Naturwissenschaft, Mathe ist Philosophie. Aber trotzdem würde mir das ein Mathematiker um die Ohren hauen. Naturwissenschaftler erst recht. Das geht nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir daran festhalten, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben. Da hat eben einer eingegriffen. Haben die heiligen Menschen, die von Gott geheiligten Menschen Gottes geredet. Und das ist die Grundlage. Deshalb haben wir heute die Bibel und damit können wir leben. Und ich möchte euch Mut machen, ihr könnt durchaus mal nachlesen. Also wie gesagt, das war ein Podcast. Wer den mal hören will, kann mir Bescheid sagen. Ich suche euch gerne raus. Jetzt aus dem Stand könnte ich euch keine Adresse geben, aber ich könnte es rausfinden, wo es einfach so Hinweise in dieser Richtung gibt. Da gibt es auch Bücher drüber. Aber der Ansatz, wie gesagt, ich finde den Ansatz problematisch, dass man am Anfang schon als Voraussetzung reingeben will, da greift sowieso keiner ein. Und am Ende sagt man dann, seht ihr, jetzt haben wir alle Belege, dass jemand eingegriffen hat, beseitigt. Das ist ein klassischer Zirkelschluss, nennt man das in der Mathematik. Ja, ich beweise am Ende das, was ich am Anfang als Voraussetzung reingesteckt habe. Und Zirkelschluss, das ist so ziemlich das Schlimmste, was man jemandem vorwerfen kann, der einen Beweis führt. Weil damit ist die ganze Beweisführung hinfällig. Lasst uns zusammen beten. Vater, danke, dass du redest. Danke, dass du durch dein Wort redest. Danke, dass wir Augenzeugen haben wie Petrus und Johannes, dass wir deren Berichte haben. Danke, dass du dein Wort immer wieder auch beglaubigst. Vor allen Dingen dadurch, dass wir erleben dürfen, dass das wahr ist, was da steht, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns gute Argumente gibst, auch wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, die an diesen Stellen anders denken. Herr, ich weiß, dass wir dich nicht beweisen können und auch nicht beweisen müssen. Wir sollen einfach Zeugen sein. Aber du kannst uns trotzdem helfen, zu argumentieren, einzuladen und als Zeugen glaubhaft zu sein. Amen.